Okay, ihr Lieben, wir fangen einfach mal pünktlich an. Und ich stelle mich zu Beginn einmal kurz vor. Ich glaube, das ist mal ganz nett zu wissen, wer da eigentlich zu einem redet. Also ich bin Christian Pferderer. Herzlich willkommen. Keine Ahnung. Doch, das kann sein, ja.
Krise?
Hier ist Krise, ja. Hier ist viel Krise. Genau. Also alle, die hier sind, die stecken in Krisen, ne? So. Hast du auch eine Krise? Nee. Musik in Krisen des Lebens? Oder?
Nee, mir wurde gesagt, dass der Beamer nicht funktioniert.
Ach so, der ist auf mysteriöse Art und Weise angegangen. Aber danke. Ja, alles gut. Wir haben keine Krise mehr, ne? Der Beamer läuft. So, also, ich bin der Christian Pferderer, ich bin 36, verheiratet. Dort seht ihr meine Kinder. Genau, wir haben jetzt aber schon 6 seit einem halben Jahr. Genau, man sieht es zwar nicht, aber die Jungs, ne, die Weißen da in der Mitte, sind Zwillinge. Die Mädels links und rechts sind Zwillinge. Und unser Pflegesohn ist auch ein Zwilling, aber der ist alleine bei uns. Und dann haben wir noch ein kleines Baby gerade zu Hause. Genau, ich komme aus Espelkamp. Ich bin dort einer der Pastoren. Das heißt, ich bin auch dort angestellt, darf also im geistlichen Dienst arbeiten. Bin sozusagen Theologe. Bin aber eigentlich auch vom Herzen Musiker. Also ich habe also mein ganzes Leben eigentlich im Chor gesungen, 6 Jahre auch im Chor dirigiert, Orchester, Quartett, Band, Formation und so weiter, also in den verschiedenen Bereichen Musik gemacht. Mittlerweile mache ich aber eigentlich fast gar nicht Musik, das ist irgendwie schade. Mal gucken, vielleicht ändert sich das irgendwann wieder, weil da auch meine große Leidenschaft eigentlich auch hintersteht. Jetzt in diesem Workshop soll es ja um Musik in Krisen des Lebens gehen und es wird auf jeden Fall so sein, dass ich euch erst einmal einige Dinge weitergeben werde und ich hoffe, dass wir im Anschluss noch Zeit haben, dass wir uns noch ein bisschen austauschen können, weil da soll es ein bisschen im letzten Schritt um praktische Elemente gehen. Ist eigentlich okay, wenn ich sitze? Für da ganz hinten so? Oder muss ich aufstehen? Ihr seht mich gar nicht, ne? Aber ihr seht den, die Beamer, ne? Genau, und da würde ich mich freuen, also ich werde da so ein paar Beispiele nennen, inwiefern Musik da geholfen hat. Und vielleicht könnt ihr auch was berichten aus eurem Leben. Also wenn ihr dazu bereit wärt, würde mich das auf jeden Fall sehr freuen, sofern wir noch Zeit dazu haben. Aber wir fangen einfach mal an. Wir fangen an mit einem Zitat von Timothy Keller. Er schreibt in seinem fantastischen Buch Gott im Leid begegnen, diese Feststellung, wir alle sind entweder gerade Leidende oder werden es einmal sein. Also die Frage ist, laut Tim Keller, und ich glaube, da hat er auf jeden Fall recht, ist nicht ob, sondern wann uns Leid begegnet. Und egal, wie gut wir vorbeugen, egal, was wir so alles anstellen und uns vorbereiten im Leben, was wir alles so machen und tun, damit wir gesund sind, damit wir erfolgreich sind, damit wir reich sind, irgendwann wird im Leben etwas kommen, und ich hoffe, ich nehme jetzt keinem die Illusion, vielleicht den Jüngeren, wo etwas ins Leben kommt, das das Leben irgendwie beschädigt oder vielleicht sogar ruiniert. In welchem Maße, das kann dann individuell sein, aber Fakt ist, das Leben ist wahnsinnig zerbrechlich. Wir haben es nicht in unserer Hand und irgendwann kommen wir in Krisen, das ist auf jeden Fall Fakt. Und der berühmteste Psalm, Psalm 23, der spricht auch davon, denn irgendwann landen wir wahrscheinlich alle im Tal des Todesschattens. 23, Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Also irgendwann sind wir alle im Tal des Todesschattens. Und Leid kann ganz unterschiedliche Auswirkungen auf Menschen haben. Das ist immer sehr spannend zu beobachten. Leid kann dazu führen, dass Ungläubige zu Jesus kommen. Ne? Dann habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, da sind Menschen in Krisensituationen und dann stellen sie sich die großen Fragen. Was ist eigentlich mit meinem Leben? Was ist nach dem Tod? Und so weiter. Dann sind sie ansprechbar, sensibel für solche Themen. Und viele Menschen finden durch Leid, vielleicht ja auch jemand von euch, durch Leid zu Jesus. Dann kann aber Leid auch Gläubige zu Zweiflern machen. Also sie glauben eigentlich an Jesus, sie sind aber so im starken Leid, dass sie dann mit Gott hadern und vielleicht sagen sie Gott sogar ab und wollen nichts damit Gott zu tun haben, weil sie denken, naja, offensichtlich meint er es nicht gut mit mir und wo ist denn er, warum greift er nicht an, warum muss ich leiden? Aber, und das beobachtet man auch immer wieder, Leid kann Gläubige im Glauben stärken, dass sie nach dieser Leidphase, nach dieser Krise stärker sind im Glauben als vorher. Und das ist ja total spannend, dass Menschen da irgendwie unterschiedlich drauf reagieren und da erst durchs Leid wachsen. C.S. Lewis hat mal geschrieben, Gott flüstert durch unsere Freuden, er spricht durch unser Gewissen, aber er schreit in unserem Schmerz. Also wann spüre ich das Reden Gottes am meisten, das wir ja Lewis hier weitergeben? Offensichtlich in unserem Schmerz. Da kann Gott im Leid am stärksten zu uns sprechen. Und viele Leute würden das bestätigen, dass sie erst im Leid gewisse Dinge begriffen haben. Also sie wussten es im Kopf, aber dann hört man sowas wie, aber jetzt habe ich es erst mit dem Herzen verstanden. Zum Beispiel das Thema Vertrauen. Ja, wenn alles gut und easy ist, ja, braucht man da Gott vertrauen? Ja, das schafft man auch alles so, gefühlt, ne? Das Thema Gebet. Wann beten wir? Wenn es uns gut geht, tendenziell wenig. Wenn uns schlecht geht, dann beten wir die Nacht durch, so, ne? Was ist Thema Dankbarkeit für die kleinen Dinge? Die nimmt man oft so selbstverständlich. Und wenn man im Leid ist, entwickelt man auf einmal Dankbarkeit für einen schmerzfreien Tag oder so, ne? Also ganz viele Dinge, die wir lernen müssen in unserem Glaubensleben, lernen wir erst und nur durch Leid. Und das ist eines der zentralen Themen der Bibel, dass Gott uns durch das Leid führt und dann ja zu Herrlichkeit. Wie der Hebräerbrief auch sagt, dass Jesus selber maximal erniedrigt wurde oder sich selbst erniedrigt hat, würde Paulus sagen, für uns gestorben ist, sich selbst entäußert hat. Und dann deswegen von Gott erhöht wurde, ne? Philipper 2 oder auch Hebräer 2, wo er dann mit Herrlichkeit und mit Ehre im Himmel gekrönt ist, ne? Nach der Himmelfahrt und so weiter. Also das ist ein Muster Gottes, dass er uns durch Leid führt und dadurch uns etwas beibringen möchte. Und die Frage ist dann auch, was hilft im Leid? Was hilft in Krisen des Lebens? Das ist natürlich ein riesiges Thema, aber meine These ist, eines der Mittel, das Gott uns gegeben hat, um Leid zu überstehen und darin auch noch zu wachsen, also nicht nur einfach, okay, ich habe es überstanden, sondern wo ich auch noch stärker werde dadurch, ist eben die Musik. Also Musik hat eine unglaubliche Kraft, vor allem die geistliche Musik, wo eben wunderschöne Harmonien, aber auch geistliche Inhalte, das Evangelium, kombiniert werden und dann aufeinandertreffen und dann so ein schrecklich schönes Element entsteht. Also, wir wollen das Ganze jetzt in einem Dreischritt machen. Im ersten Schritt machen wir einen kurzen Ausflug in die Wissenschaft, wovon ich keine Ahnung habe. Das werdet ihr auch merken. Also habe ich mir ein paar Sachen einfach angelesen, das wird jetzt nicht im Fokus stehen. Also die Frage ist da, wie wirkt so Musik? Was macht das vielleicht mit unserem Gehirn oder wie kann es den Menschen helfen? Da hat vielleicht jemand von euch auch mehr Ahnung. Dann im zweiten Schritt wollen wir in die Bibel schauen und gucken, was hilft Menschen aus der Bibel mit dem Thema Leid umzugehen. Und zum Schluss möchte ich dann einige Beispiele aus der Gemeindepraxis oder aus der Kirchengeschichte auch weitergeben. Wie haben Menschen Musik erlebt, auch gerade in Krisensituationen? Also Wissenschaft, Bibel und Gemeindepraxis. Fangen wir mal an mit, das Thema Musik in Krisen des Lebens. Und fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, mit der Wissenschaft. Also wie gesagt, ich bin kein Mediziner, kein Neurowissenschaftler, habe mich da nur ein wenig eingelesen. Also das ist für mich fremdes Terrain. Aber ein paar spannende Eckpunkte möchte ich einfach mal erwähnen und nachher ist interessant, wenn wir dann zum biblischen Befund kommen. Musik im Gehirn, es gibt im Gehirn 100 Millionen Zellen, das klingt für mich schon einfach sehr viel, die sich mit Akustik beschäftigen. Also das, was unserem Gehirn abläuft, während wir Geräusche, Musik, Töne verarbeiten, da sind 100 Millionen Zellen daran beteiligt. Also ein riesiger Apparat. Das ist ein unglaublich komplexer Vorgang, wie das alles physikalisch und so weiter abläuft und dann, dass unser Gehirn diese Musik auch wahrnimmt. Musik im Mutterleib. Studien haben gezeigt, dass Babys sich an Melodien erinnern, die sie im Mutterleib gehört haben. Also man hat da so verschiedene Experimente gemacht. Das war, glaube ich, irgendwie so eine Studie, wo dann den Müttern eine Serie vorgespielt wurde, wo dann immer diese Eröffnungs-Jingle-Melodie da am Anfang ist und dann hat man das nachher getestet und so weiter, also mit einer Vergleichsgruppe, die das eben nicht gehört haben und man hat an den Kindern gesehen, die das im Mutterleib gehört haben, dass sie reagieren, also sie fangen an zu strampeln, der Herzschlag verändert sich massiv, zeigt, dass sie damit etwas Schönes verbunden haben, also ne, das kenne ich, das hatte ich schon mal bei Mama im Bauch, das war eine gute Geschichte und jetzt höre ich das wieder und die lassen sich dadurch beruhigen, also das hat man festgestellt, Kinder können ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich erst im Mutterleib, ich weiß gar nicht, was die Woche, da war irgendwie 24 oder 30, nagelt mich nicht fest, können Babys schon im Mutterleib Musik hören und sich auch noch später daran erinnern. Also sehr, sehr spannend. Und da würde ich sagen, wenn das so ist, dann sollten wir doch die Babys im Mutterleib und die kleinen Kinder so früh wie möglich beschallen mit guter geistlicher Musik, weil wenn sie das dann mit etwas Positivem verbinden, ne, und dann hören sie das nochmal als zweijähriges Kind oder so und denken, naja, das war doch die schöne Erfahrung vom Anfang und verbinden gleich also mit der Musik und mit dem Glauben und so weiter positive Dinge. Und schon können wir unsere Kinder da sehr, sehr gut auch geistlich prägen. Dann Musik und Kinder. Der Manfred Spitzer, einer der bekanntesten Hirnforscher auch in Deutschland oder auch europaweit, glaube ich, der sagt, dass Musik als Unterrichtsfach massiv unterschätzt wird. Klar, wir haben große Baustellen, was Lesen und so weiter anbetrifft. Also Deutschunterricht ist schon auch nicht zu verachten. Aber er sagt, dass der Musikunterricht allgemein eine sehr hohe Bedeutung hat fürs Lernen allgemein. Also warum? Musik macht unmittelbar Spaß. Also man ist aktiv. Dann in der Gemeinschaft macht es noch mehr Spaß, also in so einer Gruppe. Dann hat man gemeinsam etwas geleistet und das ist etwas ganz Besonderes. Und Kinder merken, okay, wenn ich öfter diese Musik mache, dann klappt es besser. Also man hat also einen Lerneffekt und merkt, okay, Training hilft. Und man lernt also, sagt der Manfred Spitzer, durch Musik allgemein zu lernen. Also Musik hilft dem Gehirn, neue Dinge überhaupt zu erlernen. Dann der Punkt Musik und Ängste. Da habe ich mir angelesen, wenn wir schöne Musik hören, dann wird der Mandelkern im Hirn abgeschaltet. Und dieser Mandelkern ist verantwortlich in unserem Gehirn für Stressreaktionen. Das heißt, in Angstmomenten wird der Mandelkern aktiviert und führt dann dazu, dass ich mich aufs Wesentliche konzentriere. Ne, also da steht ein wildes Tier vor mir und in dem Fall wird der Mandelkern aktiviert und ich weiß, was zu tun ist, nämlich so schnell wie möglich rennen, da mache ich mir nicht Gedanken um irgendwelche anderen Dinge. Also man wird also durch diesen Mandelkern, wenn der aktiviert wird, in diesen Kampfmodus versetzt, dann hast du auch kein kreatives Denken mehr, ne? Da fängst du nicht an, irgendwie drüber nachzusinnen, zu philosophieren, sondern da geht es ums blanke Überleben sozusagen. Blutdruck und Puls schnell sofort nach oben, wenn der Mandelkern aktiviert wird und Musik deaktiviert den Mandelkern. Ja, das ist das Spannende. Und lindert dadurch unsere Angst. Deswegen singen wir unseren Babys intuitiv Lieder vor, ne, wenn sie schreien. Man hat sie auf dem Arm, ne, dann fängt man an zu summen, zu singen, irgendwas zu machen. Und das ist automatisch in uns drin, weil wir um diese Wahrheit Bescheid wissen. Deswegen wird Musik im Krieg verwendet. Ja, da hast du diesen Marsch und diese Marschmusik. Klar, da geht man auch noch im Gleichschritt und so weiter, das ist so ein Gemeinschaftserlebnis, aber Musik vertreibt auch die Angst und wird auch gezielt da eingesetzt, dass die Soldaten eben bereit sind, in den Krieg zu ziehen und nicht zu sagen, okay, dann bleibe ich doch zu Hause. Also Musik kann also sozusagen pushen und Ängste deaktivieren. Ich glaube, vielleicht kennt das der eine oder andere auch, wenn man in den dunklen Keller muss, um Kartoffeln zu holen und es ist, keine Ahnung, 22 Uhr, holt man da Kartoffeln, keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht man runter. Was macht man? Man fängt an zu summen, zu singen. Ne? Man vertreibt sich irgendwie selber intuitiv die Angst, weil wir das wissen. Musik beruhigt und vertreibt unsere Ängste. Und es ist auch interessant, dass die Mediziner sagen, dass Musik auch zur Reduktion von Angst vor Operationen führt. Also da sind Menschen, werden jetzt operiert, keine Ahnung, haben eine große OP vor sich, machen sich natürlich Sorgen, was passiert jetzt. Und Musik hat nachweislich in Studien dazu geführt, dass diese Menschen dann entspannter waren. Also es hat ganz deutlich Auswirkungen auf unsere Ängste. Zum Thema Medizin noch ein paar weitere Gedanken. Die Musiktherapie ist auch in der Musik, in der Medizin sehr beliebt, aber was ich gelesen habe, noch sehr, sehr wenig erforscht. Also man nutzt es häufig, aber eigentlich weiß man gar nicht genau, wie Musiktherapie funktioniert oder worauf es da ankommt. Häufig ist es so bei diesen Musiktherapie-Sitzungen zum Beispiel, dass man dann in Gruppen ist, also die soziale Phänomene werden dann verstärkt. Auch Leute, die eigentlich vielleicht depressiv veranlagt sind, trauen sich auf einmal, weil, wie wir eben gesehen haben, Musik ja auch Ängste verdrängt. Dann hat man durch diesen Rhythmus etwas, das man gemeinsam tut. Also man muss auf den anderen hören, wenn man gemeinsam musiziert. Man muss sich auf den anderen einlassen und gemeinsam etwas machen. Und da gibt es so ein paar interessante Beispiele von Krankheiten. Also Parkinson-Patienten zum Beispiel hilft der Rhythmus der Musik beim Gehen. Also die haben ja oft das Problem, dass sie, also nicht nur diese Zitteranfälle, sondern es ist ja noch viel, viel weiter, dass auch ihre Arme und Beine und so verkrampfen und sie dann gar nicht mehr den Fuß vor den anderen setzen können. Und diese Musik hilft ihnen wohl nachweislich da doch wieder besser dann im Rhythmus der Musik gehen zu können. Bei Demenzkranken ist es so, dass sie sich an Dinge auf einmal erinnern, also alles vergessen, aber an gewisse Lieder, an Musik erinnern sie sich, weil die Musik, gerade aus der Kindheit zum Beispiel, sich so eingeprägt hat ins Langzeitgedächtnis, so emotionale Verbindungen gibt, dass es sich so eingefressen hat ins Gehirn, dass die nicht mal die Namen ihrer Familien kennen, aber dann auf einmal ein Lied auswendig zitieren können oder singen können, das sie vor 70, 80 Jahren gesungen haben. Also das sind schon ganz spannende Phänomene. Oder Pflegebedürftige, die im Bett liegen, die sonst einnässen, hören Musik aus ihrer Kindheit und sie werden aktiv. Manche fangen sogar an zu tanzen. Und die Mediziner sagen, durch Musik hat man einen Zugang zu diesen Kranken, den man sonst gar nicht hat. Oder Patienten berichten davon, wenn sie chronische Erkrankungen haben, dass die Schmerzen gelindert werden. Ob es jetzt wirklich so ist oder sich nur so anfühlt, weiß man halt auch nicht, aber sie sagen das auf jeden Fall, dass die Schmerzen gelindert werden. Und auch in der Sterbebegleitung ist es etwas, was sehr, sehr häufig verwendet wird. Ne, dass man, wenn Menschen eben kurz davor sind, ja, zu versterben und dann begleitet werden, wird Musik sehr, sehr gerne eingesetzt. Weil man da auch durch die Musik ja Emotionen ausdrücken kann, wenn man auch gar nicht mehr sprechen kann. Also rein anatomisch kann man nicht mehr sprechen oder auch emotional fehlen einem die Worte, aber Musik hilft dann, die Emotionen auszudrücken, wenn Worte fehlen. Und der letzte Unterpunkt, Musik und Hormone. Musik aktiviert zum Beispiel, also der erste Punkt, das Belohnungssystem und das führt dann dazu, dass Dopamin, das ist ja dieses Belohnungshormon, ausgeschüttet wird. Deswegen erleben wir das, dass wir Gänsehautmomente haben. Also ich vermute, als Musikusse kennt ihr euch damit aus. Also mir passiert das regelmäßig, dass es mich einfach packt. Ne? Man beschreibt es dann meistens so wie so ein Schauer über den Rücken oder so. Und das untersuchen dann auch die Hirnforscher. Und die sagen dann, das ist ganz spannend, dass es sogar gar dieser Gänsehautmoment nicht nur dann kommt, wenn dieser wunderschöne Akkord gerade ist, sondern schon in Erwartung. Also weißt du, so in drei Takten kommt diese Stelle und dann fängt es schon an, obwohl es noch gerade gar nicht da ist. Also das konnten die auf jeden Fall auch beobachten mit Gehirnscannern, also schon sehr, sehr spannend. Also Belohnungssystem, Dopamin wird ausgeschüttet. Dann Musik beeinflusst das Stresshormon, also der Cortisolspiegel kann sinken. Man kann das sogar wirklich messen. Die Atmung wird ruhiger. Dann das Singen in Gemeinschaft fördert das Oxytocin, also dieses Bindungshormon. Das erzeugt dann halt das Gefühl, ne? Man gehört zusammen, es ist gemeinschaftsstiftend, der Herzschlag synchronisiert sich anscheinend, also schlägt dann irgendwie im gleichen Rhythmus. Dann die Musik steigert die Endorphine, also das sind ja die Schmerzmittel und reduziert dann das subjektive Schmerzempfinden, hebt die Stimmung, obwohl Belastung da ist, führt zu einem Wohlgefühl. Musik beeinflusst Serotonin, das wirkt sich auf die Stimmung auf, stabilisiert, fördert den Schlaf, man ist ausgeglichener und Musik erhöht den Adrenalinspiegel. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das ist vielleicht je nach Situation. Auf jeden Fall wird man je nach Musik wahrscheinlich auch, aktiviert und motiviert. Der Körper und Geist werden irgendwie ganz schön aufgeputscht, also Adrenalin. So, das war ein kurzer Ausflug in ein fremdes Gebiet für mich zum Thema Wissenschaft. Einfach so ein paar Punkte, was die Wissenschaft dazu sagt, welche Auswirkungen Musik auf uns hat. Und jetzt gucken wir mal in die Bibel. Und ich würde sagen, die Wissenschaft bestätigt einfach nur das, was die Bibel schon lange gesagt hat. Also beschreibt das, was auch schon in der Bibel steht, nämlich Musik tut dem ganzen Menschen unglaublich gut. Aber die Frage ist ja jetzt noch, inwiefern ist Musik jetzt gut für den Menschen? Inwiefern kann uns Musik helfen oder vielleicht sogar heilend auftreten, wenn wir im Leid oder in Krisen sind? Als erstes fällt auf, dass es in der Bibel das Thema Klage gibt. Es gibt ein Buch, Klagelieder, ein ganzes biblisches Buch, das sich nur mit Klage befasst. Also Jeremia klagt dort, weil die Babylonier Jerusalem verwüstet haben. Er beschreibt das Leid sehr detailliert. Es geht nur um Klage. Dann haben wir in den Psalmen Klagepsalmen, und zwar nicht zu wenige. Es ist also eine eigene Gattung in dem Psalm. Und dort wird Gott das Leid geklagt in Form eines Liedes. Und darum geht es uns ja hier bei der Musikkonferenz. Und ein wunderbares Beispiel für einen Klagepsalm habe ich uns mal mitgebracht, nämlich Psalm 13. Das ist wahrscheinlich mein Lieblingspsalm, keine Ahnung warum, hat mich auf jeden Fall vor ein paar Jahren mal sehr bewegt. Und er ist halt kurz und knapp und er enthält so diese typische Struktur eines Klagepsalms. Wir haben da musikalisch gesprochen sozusagen den Dreiklang aus Klage, Bitte und Vertrauen. Das ist so die Norm eines Klagepsalms, manchmal variiert die Reihenfolge, aber so das ist dieses Grundmuster eines jeden Klagepsalms. Klage, Bitte und Vertrauen. Man könnte also sagen, Psalm 13 ist so ein Mustergebet in Krisenzeiten und ich möchte kurz einmal darauf eingehen. Also, wir haben den ersten Punkt, die Klage, die Verse 2 bis 3 und ja, Käthe, darf ich dich mal bitten, das vorzulesen?
Bis wann, Herr? Willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben?
Danke. Also wir haben ja in diesem Psalm zu Beginn vier Fragen und viermal eben diese Formulierung bis wann, ne? Oder in der Luther-Übersetzung wie lange. Und ich würde sagen, das ist erstmal ein mutiger Anfang für so ein Gebet an Gott, ne? Also bis wann? Bis wann? Bis wann? Bis wann? Also da stellt schon jemand sehr mutige Fragen. Und David klagt durch diese Bis-wann-Fragen Gott sein Leid. Und wir müssen hier betonen, dass David hier keine objektiven Tatsachen beschreibt, sondern sein subjektives Empfinden. Also es ist nicht so in der Realität, was er dort schreibt, sondern es ist das, was er gerade fühlt. Und das ist ein Unterschied. Was fühlt David hier? Als erstes fühlt er sich so, als hätte Gott ihn verlassen. Ne? Er sagt sogar, willst du mich für immer verlassen? Also das impliziert ja, Gott hat mich jetzt verlassen. Und naja, willst du jetzt das jetzt so durchziehen? Also willst du dich nie wieder an mich erinnern? Dann zweitens fühlt er sich so, als ob Gott sein Angesicht vor ihm verborgen hat. Also Gott hat sich absichtlich weggedreht. Ne? Das ist ja immer ein Zeichen in der Bibel, für sein Antlitz über jemanden beugen, heißt, ich wende mich ihm zu, ich bin voller Fürsorge und Liebe für diese Person. Und wenn ich mich eben wegdrehe, dann zeige ich ihm sozusagen die kalte Schulter. Und so fühlt er sich bei Gott, dass Gott sich einfach so weggedreht hat und sich nicht mehr für ihn interessiert. Dann dritte Frage zeigt er, dass er sich Tag und Nacht Sorgen macht, dass er sich den Kopf zerbricht, dass er ständig am Grübeln ist. Und er dann in der vierten Frage, naja, irgendein Feind hat, der wird hier gar nicht näher beschrieben, der ihn erdrücken will. Und er fragt sich, naja, wie lange soll das alles noch so gehen? Bis wann? Das Gute ist, diese Fragen, wo man sagen würde, oh, die sind aber schon ein bisschen mutig, dass er diese Fragen nicht mit irgendjemandem bespricht, sondern mit wem redet denn der Psalmist hier? Mit wem redet David? Ja, er redet mit Gott. Er geht nicht zu einem Dritten und sagt, Gott ist so zu mir, Gott ist so und wann macht er was? Sondern er geht mit seinem Leid zu Gott und spricht also mit Gott. Deswegen ist das etwas, was wir auch machen dürfen und nicht etwas, was irgendwie verwerflich wäre. Also die Klage hat einen Ort, nämlich bei Gott. Und bei Gott sind wir mit unserer Klage an der richtigen Adresse und Gott kann unsere Klagen ab. Manchmal denkt man ja so, ah, Gott ist vielleicht zu sensibel oder so. Aber Gott kann unsere Klagen ab und er weiß auch, wie wir es meinen. So, dann geht David einen Schritt weiter, nämlich zur Bitte. Käthe, du hast das so gut gemacht. Magst du nochmal Vers 4 und 5 und gleich nochmal Vers 6 lesen?
Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sagt, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke.
Danke. Also David wird jetzt hier konkreter. Eben hat er so allgemein diese Klage, sein Leid erstmal so beschrieben. Okay, das haben wir dann verstanden, wie es ihm gerade geht, wie er sich fühlt. Und jetzt im zweiten Schritt richtet er dann ganz konkrete Bitten an Gott. Also er ruft ihn auf, auch das ist sehr mutig oder kühn, sich seinen Fall nochmal anzugucken. Ne? Wie so ein Richter, der irgendwie die Akte irgendwie weggepackt hat und David sagt, hol die doch mal wieder raus, leg doch mal meine Akte mal wieder hin, ne? Schau her, antworte mir. Mein Gott, er möchte eine Antwort von Gott haben. Er weiter möchte, dass er wieder helle Augen hat, also ne, die leuchtenden Augen, die strahlenden Augen. Also er möchte wieder Freude empfinden, weil er das offensichtlich gerade nicht empfindet. David will gerettet werden und er will auch nicht mehr den Spott von dem Feind hören, ne, der dann sagt, ha, ich habe ihn überwältigt. Und daraus lernen wir, wir dürfen Gott unsere Bitten mitteilen. Und auch da sind wir manchmal, glaube ich, zu zögerlich. Wir dürfen Gott genau das sagen, was wir haben möchten. Ob wir das dann kriegen, das ist natürlich eine andere Frage. Ne? Gott entscheidet in seiner Souveränität, was das Beste für uns ist. Und er gibt uns nicht das, von dem wir glauben, dass es gut für uns wäre. Aber wir dürfen ihm erst einmal das sagen, was ich haben möchte. Und David sagt das ganz konkret. Ne? Mach hell meine Augen, ne? Und dass mein Feind mich nicht besiegt. Also hilf mir, entweder war er vor Saul auf der Flucht oder vor seinem Sohn Absalom, aber man weiß es nicht genau. Wir dürfen Gott unsere Bitten äußern. Das war der zweite Schritt und jetzt kommt der Höhepunkt, Vers 6.
Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Für den Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat.
Genau, das ist hier also der Höhepunkt des Psalms. David kommt von der Klage über die Bitte zum Vertrauen. Und ich würde sagen, das ist äußerst überraschend, weil an der Situation von David hat sich nichts geändert. Er ist immer noch in der gleichen Situation. Das Leid ist immer noch da, aber jetzt am Ende dieses Psalms fängt David an zu singen. Was tut er? Er erinnert sich an Gottes Gnade in der Vergangenheit, wie Gott früher geholfen hat. Er ruft es sich in Erinnerung, er will Gott vertrauen, auch wenn die Umstände genauso schlecht sind wie vorher. David eben noch am Klagen, dann am Bitten und jetzt jauchzt er und singt. Nicht, weil die Umstände gut sind, sondern weil Gott gut ist. Also David kommt hier vom Leid zum Lied. In der nächsten Bibelstelle kommt auch David vor. 1. Samuel 16, 23. Matthäus, heißt er so?
Hier.
Ja, ne? Möchtest du uns einmal diese Stelle vorlesen? Also alle Namen, die ich kenne, müssen jetzt wahrscheinlich vorlesen, so, ne?
Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und die Knechte Sauls sagten zu ihm: Sieh, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. Und Saul sagte zu seinen Knechten: Seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann, und bringt ihn zu mir. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung. Und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm.
Danke. Also Saul ist als König bereits verworfen, weil er ungehorsam war. Gottes Geist weicht von ihm. Ist im Alten Testament noch ein bisschen anders als im Neuen Testament, ne? Der Geist Gottes kommt auf bestimmte Ämter für bestimmte Zeiten, Könige, Richter, Propheten und so weiter. Und Gott kann ihn nicht mehr gebrauchen, weil Saul einfach ungehorsam ist. Und Gott schickt ihm einen bösen Geist. Und ich deute das als Art von Depression, jetzt nicht als einen Dämon, der irgendwie Saul besessen hat. Und Saul hat dann Angstzustände. Ne? Das wissen wir dann, wie er nachher rasend wird und David aufspießen will und so weiter. Und seine Berater empfehlen ihm eine Musiktherapie. Ja, auch sehr spannend, ne? Vor 3000 Jahren. Der Musiker soll spielen und sie sagen, der Zustand von Saul würde sich dann bessern. Also offensichtlich war dieses Phänomen damals schon bekannt, dass man wusste, na, Musik hat einfach eine therapeutische Wirkung. Und Saul ist dann einverstanden und sagt, gut, ja, schickt mir mal jemand. Aber Saul beschreibt es dann nochmal näher und er sagt, schickt mir aber jemand, der gut spielen kann. Ne? Also vorher steht einfach nur, ja, der die Zither zu spielen weiß. Und er sagt, ja, schickt mir jemanden, der gut spielen kann. Ne? Also, er will da jetzt nicht irgendeinen haben, der so ein bisschen rumklimpert oder rumzupft, sondern der soll das schon gut können. Ja, dann wird David vorgeschlagen, er wird zu Saul gebracht. Und die Berater hatten tatsächlich recht. Immer wenn Saul depressiv war, David spielte dann mit auf seiner Zither und dann ging es Saul tatsächlich besser. Er fand Erleichterung. Also die Musik hat eine therapeutische Wirkung. Sie kann psychische Krankheiten heilen bzw. lindern. Eine weitere Stelle. So, jetzt jeder, dessen Namen ich kenne, zittert jetzt. Ich glaube, hinten sitzt Irene Reimer. Kann das sein? Magst du einmal uns 2. Könige 3 lesen? Danke.
Und so ging der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie nun einen Umweg von 7 Tagereisen gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Josaphat aber sagte: Ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte: Elisa ist hier. Der König des Schafat, der Sohn des Schafat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Elisa sagte zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu tun?
wie zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. So wahr der Herr, der Herrscherin lebt, vor dem ich stehe, für wahr, wenn ich nicht anblicken noch, so, wo bin ich jetzt? Wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Und nun holt mir einen Seitenspieler. Und es geschah. So spricht der Herr.
Habe ich da was falsch gemacht?
Ach, da ist der Seitenspieler.
Ja, es ist sehr eng, es tut mir leid.
Genau, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sagte, so spricht der Herr, machte diesen Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen. Und doch wird sich dieser Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt, ihr und eure Herden und euer Vieh.
Dankeschön. Also der Prophet Elisa erhält hier Besuch von drei Königen und die Könige wissen, ne, der ist ein Mann Gottes, der hat einen guten Draht nach oben und die wollen Hilfe von Gott haben. Ne? Die haben nämlich ein Problem, kein Wasser für die Soldaten, ist sehr ungünstig. Wenn das länger so geht, dann würde das natürlich zu ihrem Untergang führen. Und Josaphat, der König jetzt aus dem Südreich, der schlägt vor, einen Mann Gottes zu fragen. Ne? Gibt es hier keinen Mann Gottes, den man fragen kann? Dann kommen sie schnell auf Elisa. Und dann kommen sie ja zu Elisa und Elisas Puls geht sofort auf 180, weil er keine gute Beziehung zu dem König Joram aus dem Nordreich hat. Und er will ihm überhaupt nicht helfen. Er sagt ja, geh doch zu deinen eigenen Propheten, also irgendwelchen Götzendienern oder so. Die können dir doch sicherlich helfen sozusagen. Und er zeigt, dass er überhaupt nur mit ihm redet, weil König Josaphat da ist. Also kannst froh sein, dass Josaphat noch dabei ist, sonst würde ich dich noch nicht mal angucken, schon gar nicht mit dir sprechen. So, dann ruft Elisa einen Seitenspieler und wir wissen erstmal gar nicht, warum. Ne? Also er regt sich auf und sagt, was soll das Ganze hier, hol mir einen Seitenspieler. Und wir erfahren gar nicht den Grund dafür. Er will auf jeden Fall einen Musiker haben. Und irgendein Musiker kommt auch, offensichtlich war da immer einer da, und der spielt dann Harfe oder Zither und dann passiert es, Gottes Hand kommt über Elisa. Das bedeutet, Elisa erhält eine Offenbarung von Gott. Also die Könige wollten ja das Wasserproblem lösen. Und Weisung von Gott haben, was machen wir jetzt, woher kriegen wir Wasser? Und Gott spricht tatsächlich zu Elisa und gibt ihm ja Ratschläge, was sie tun sollen, Vers 17. Aber Gott spricht erst, nachdem Elisa sich beruhigt hat. Und das ging erst durch Musik. Das ist eine total spannende Stelle, weil er hier vorher aufgebracht war und Gott nicht zu ihm sprechen konnte. Und dann brauchte Elisa Musik zur Beruhigung, zum Runterkommen und erst dann war er in der Lage, Gottes Geist hören zu können, dass Gott überhaupt zu ihm sprechen kann. Und wir sehen, dass Musik hier empfänglich macht für das Reden Gottes. Das heißt natürlich nicht, dass die Musik jetzt wie so ein Wunschautomat ist oder so, okay, ich will, dass Gott mir irgendwas sagt, dann mache ich Musik an, dann kriege ich Reden Gottes, als ob er irgendwie magisch verfügbar wäre durch Musik, sondern so verstehe ich die Stelle absolut nicht, sondern die Musik beruhigt mich, damit ich runterkomme und auch dann erst auf das Reden Gottes hören kann. Und dann kann Gott zu mir sprechen, zu Elisa, nachdem er eben sich beruhigt hatte. Dann springen wir ins Neue Testament zu Paulus. Paulus predigt in Philippi, in Griechenland, also gar nicht so weit weg hier von uns. Und diese Predigt kommt nicht besonders gut an. Ich glaube, ich kenne keinen Namen mehr. Mag jemand freiwillig lesen? Möchtest du Matthäus Sitznachbar vorlesen? Das ist sehr nett. Hallo. Genau, einmal Apostelgeschichte 16.
Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu.
Dankeschön. Also Paulus erlebt hier wieder mal eine ganz schlimme Verfolgung. Da rottet sich so ein Mob zusammen gegen ihn, nachdem er gepredigt hat. Und seine Mitarbeiter werden auch davon in Mitleidenschaft gezogen. Man entkleidet sie, also reißt ihnen die Kleider vom Leib. Dann werden sie brutal geschlagen. Sie werden ohne Prozess ins Gefängnis geworfen. Und dort passt man gut auf sie auf. Das wird extra nochmal betont. Legt sie in Ketten, beziehungsweise die Füße oder Hände werden in so einen Block gelegt, wie man das vielleicht von Asterix oder so noch kennt. Da ist also keine Bewegung möglich und die sitzen dann in irgendeinem römisch-griechischen Gefängnisloch. So, das ist so die Situation. Ich weiß nicht, was dir jetzt durch den Kopf geht, was du da machen würdest. Was wären deine ersten Reaktionen? Schreien, schimpfen, weinen, keine Ahnung, das würden wir wahrscheinlich machen. Paulus und Silas wenden sich in der schlimmsten Krise des Lebens, kann man sagen, an Gott. Sie gehen ins Gebet und um Mitternacht fangen die beiden an zu singen. In der dunkelsten Stunde. Sie machen Lobpreis im Gefängnis. Wir lesen hier nichts von einer Klage. Heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Aber zumindest berichtet Lukas davon nicht. Vielleicht waren sie schon bei der Klage. Weil wir lesen ja, um Mitternacht haben sie gelobt. Vielleicht haben sie vor 18 Uhr schon durchgeklagt. Und um Mitternacht waren sie dann so weit, dass sie Lobpreis machen konnten. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt reine Spekulation. Aber Fakt ist, die loben Gott. Das heißt, sie lobsangen Gott im Gefängnis in der dunkelsten Nacht. Und das ist auch interessant. Johannes hat es ja auch vorhin schon erwähnt. Dieser Nachsatz und die Gefangenen hörten ihn zu. Und das hat natürlich Wirkung. Die anderen Leute, die Insassen, merken das ja auch. Sie gehen ja auch mit ihrem Leid um und sehen auch immer, dass da Männer sind, die ganz anders mit ihrem Leid umgehen. Und sie sind so ein fantastisches Zeugnis in der dunkelsten Stunde für Ungläubige. Und eine letzte Stelle möchte ich anführen von unserem Herrn Jesus. Und zwar darf ich dich einmal bitten, die Matthäus-Stelle vorzulesen.
Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jedem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg.
Ja, danke schön. Also wir haben hier die bekannte Stelle. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest, setzt dabei dann das Abendmahl ein und das soll zu seinem Gedächtnis stattfinden, also zum Gedächtnis an seinen Tod. Es ist also Donnerstagabend, kurz vor seinem Tod, Freitagmittag stirbt Jesus schon. Jesus weiß das natürlich, dass die Stunde da ist. Er geht seinem Tod entgegen. Er weiß, gleich werde ich verhaftet, am nächsten Morgen werde ich sterben. Und Jesus singt. Also am Ende des Passas singen die Juden, also festgelegte Liturgie, die Psalmen 115 bis 118. Und Jesus war der Rabbi der Jünger und die Aufgabe des Rabbis war, den Vorsänger zu geben. Und wir können also davon ausgehen, dass Jesus mit seinen Jüngern gesungen hat, dass er sogar Vorsänger war. Das heißt, auf dem Weg zum Kreuz, könnte man fast sagen, singt Jesus Loblieder aus dem Psalm. Und selbst als er dann am Kreuz hängt, zitiert Jesus Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da wird er wahrscheinlich keine Luft mehr gehabt haben, um irgendwie singen zu können. Aber er haucht das aus oder er schreit es aus, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Jesus singt auch oder könnte sagen, gerade im Leid. Also wir sehen, dass Musik in den größten Lebenskrisen auch in der Bibel vorkommt. Wir sehen, Musik heilt, Musik beruhigt die Menschen, Musik ist möglich im Leid als Lob Gottes und Musik ist sogar möglich als Begleitung auf dem Weg sogar zum Tod, zur eigenen Hinrichtung. Das erstmal so zum biblischen Befund. Und jetzt möchte ich noch ein paar Beispiele geben, wie das ganz praktisch aussehen kann. Also wie hilft Musik heute noch, nicht nur zur Zeit der Bibel, oder vielleicht auch in vergangenen Zeiten, aus den letzten Jahrhunderten, wenn Krisen da sind. Und ich habe mal einfach ein paar Beispiele zusammengetragen, die mir eingefallen sind, entweder aus der Geschichte, die ich mir mal angelesen hatte, oder auch aus meiner Gemeinde mit ganz echten Personen, die ich also auch persönlich kenne und um ihre Geschichte weiß. Da würde ich sagen, Musik hilft bei Sünde, also im Kampf mit Sünde. Ich denke da an eine junge Mutter, die sagte, dass sie als Teenie-Mädel starke Probleme mit ihrem Gewissen gehabt hat, also ein man würde sagen, ein hypersensibles Gewissen hat, das also immer angeschlagen hat bei jeder Kleinigkeit, wo eigentlich keine Verfehlung da gewesen ist. Und das führte dann dazu, dass sie keine Heilsgewissheit hatte, weil sie immer dachte, na, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht und jetzt bin ich bestimmt verloren. Und sie hat ein ganz trauriges Leben so geführt, als Kind oder auch als Teenie. Und sobald sie dann gesündigt hat, kamen dann die ganzen Schuldgefühle und so weiter. Sie sagte, sie hat stundenlang geweint und sie dachte, oh, jetzt ist alles vorbei, ich bin verloren. Und sie sagte mir, dass ihr ein Kinderlied geholfen hat. Und zwar, ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich, ne? Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Ne? Und dieses Lied hat ihr einfach so viel Kraft gegeben, hat auch ihr Gewissen beruhigt. Und das hat sie dann selbst immer wieder auch sich selbst zugesungen. Und sie singt nebenbei gesagt hervorragend gut. Musik hilft also im Kampf mit Sünde oder wenn wir gefallen sind oder ja, im Sündenkampf sind. Musik hilft auch im Alter. Vielleicht kennen einige von euch Keith Getty, der Verfasser von In Christ Alone, zum Beispiel von ganz vielen anderen Hymnen. Und er schreibt in seinem Buch von seinem Großvater, der immer 45 Minuten vor dem Gottesdienst da war. Nicht, weil er einen Dienst hatte, sondern als Besucher. Wer macht sowas, ne? Und er hat sich hingesetzt und hat im Gesangsbuch geblättert, hat also die ganzen Lieder sich durchgelesen. Und diese Lieder haben ihm Halt gegeben, so schreibt er. Und als er dann, der Opa dann über 90 war und keinen Namen mehr aus der Familie kannte und seinen Alltag auch nicht mehr bewältigen konnte, also die einfachsten Dinge nicht mehr tun konnte, konnte er trotzdem noch Worte oder Melodien dieser Lieder auswendig. Und er konnte darauf reagieren. Er hatte sie sein lebenslang halt gesungen. Er hat sich immer damit beschäftigt und hat sie also mit sich getragen und im Langzeitgedächtnis eingeschlossen. Und er konnte dann darauf zurückgreifen, als er komplett wirr war. Also er wusste quasi gar nichts mehr. Aber diese Lieder kannte er noch. Und die haben ihm Kraft gegeben im hohen Alter und haben ihm Frieden in Krisenzeiten gebracht. Und das bedeutet ja als Schlussfolgerung für uns, wir müssen jetzt die Lieder singen, mit denen wir alt werden wollen. Also vielleicht ist es schon ein bisschen zu spät. Eigentlich hätten wir schon als Kinder damit anfangen müssen, aber es ist nie zu spät, würde ich jetzt sagen. Mit welchen Liedern willst du sterben? Welches Lied willst du auf deinen Lippen haben, wenn du auf dem Sterbebett liegst? So, ne? Das Lied musst du jetzt lernen, musst du rauf und runter auswendig können mit dem Kopf, aber natürlich gerade auch mit dem Herzen. Und ich glaube, das ist ein Riesensegen, wenn man dann mit so einem Lied auf den Lippen sterben kann und zu Jesus gehen kann. Musik hilft in Krankheit. Ich habe das selber erlebt beim Krankenbesuch. Wir haben einen Bruder in der Gemeinde, mittleren Alters, hat einen ganz schweren Unfall gehabt und er liegt seit über anderthalb Jahren im Krankenhaus, 180 Kilometer von zu Hause entfernt. Also eine ganz, ganz schlimme Situation. Und hin und wieder fahren wir dann zu ihm hin. Wir nehmen unsere Gitarre mit. Mit meinem Kollegen fahre ich dann dahin. Und wir singen einfach und beglücken alle mit unserer Musik. Und er freut sich. Und er weint, er summt mit, er kann nicht richtig reden. Und das gibt ihm einfach Kraft. Ne? Wir suchen dann Lieder aus, wo wir wissen, dass er die mag, dass es Trostlieder sind, die auf Jesus ausgerichtet sind. Und das hilft mehr als unsere Worte. Ne? Wir lesen Psalmen, wir singen Lieder und das gibt Kraft. Und das, was wir sagen, hat eigentlich gar keinen besonderen Wert. Ein zweites Beispiel zur Krankheit ist Joni Eriks von Tada. Die kennen vermutlich auch einige von euch, die als Jugendliche querschnittsgelähmt wurde. Also sie war ja eine ganz sportliche junge Frau und ist dann beim Badeunfall irgendwie gestürzt und ist dann gelähmt gewesen oder lebt die noch? Ja, ich glaube, ne? Ich glaube, auch schon ein bisschen alt, aber also Jahrzehnte, 60, 70 Jahre wird die wahrscheinlich schon gelähmt sein. Und sie schrieb mal Folgendes: Meine Schwäche, also meine Lähmung an allen Gliedmaßen, ist mein größter Reichtum, weil sie mich jeden Morgen in die Arme Jesu treibt. Puh, ja, also ich lese es nochmal. Meine Schwäche ist mein größter Reichtum, weil sie mich jeden Morgen in die Arme Jesu treibt. Ich weiß nicht, ob du Leid schon mal so gesehen hast. Also offensichtlich hat Joni da eine Perspektive, die wir vermutlich alle nicht haben. Dass nämlich so eine schlimme Krankheit, die kann ja nichts machen, ihr größter Reichtum ist. Das würde keiner von uns sagen. Sie sagt es aber, weil im Prinzip das, was 2. Korinther 12, Vers 9 sagt, ne? Lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Starken mächtig, nee, in den Schwachen mächtig, weil wir dann erst angewiesen sind auf Gott und erst dann Gott uns auch gebrauchen kann. Vorher sind wir so arrogant und denken, wir könnten alle selber stemmen. Und erst wenn Gott uns auf den Boden der Tatsachen holt, wissen wir, dass wir ohne ihn nichts können. Und dann kommen wir zu ihm. Und da hat Gott uns dann da, wo er uns haben will. Und sie sagt, diese Schwäche treibt sie jeden Morgen in die Arme Jesu. Und wie geht sie in die Arme Jesu? Vor allem mit Gesang. Man sagt über sie, dass sie immer, wenn sie Besuch hat, mit den Leuten singt. Also es vergeht eigentlich kein Besuch, ohne dass dann gemeinsam gesungen wurde. Und sie sagt selber, dass der Gesang sie aufrecht gehalten hat wie nichts anderes. Also die Musik gibt ihr Kraft in ihrem schweren Leid, in der Krankheit. Dann Musik hilft bei Depressionen. Er geht dann so in Richtung Saul. Da denke ich, eine Frau mittleren Alters, auch aus unserer Gemeinde, die ich auch gut kenne. Und sie sagt, das Lied Gott wird dich tragen, hat sie sehr begleitet in ihrem Leben. Sie hat das Lied schon mit ihrem Opa gesungen, also verbindet damit auch sehr positive Erfahrungen aus der Kindheit. Hat es als Kind dann auswendig gelernt, sie hat alle möglichen Lieder und Gedichte sehr, sehr viel auswendig gelernt. Also was man ja in unserem Alter mittlerweile gar nicht mehr so macht. Dann kam sie beruflich in eine schwierige Situation, ist in einem Burnout gelandet, eine vollkommen Überarbeitung, Überforderung. Und was hat ihr geholfen? Sie sagte, dieses Lied hat sie durchgetragen. Gott wird dich tragen mit Händen so lind, er dich liebt wie ein Vater sein Kind und so weiter. Das hat dann dazu geführt, dass sie dieses Lied ihren Kindern beigebracht hat, zu meinem Schlafengehen mit ihnen gesungen hat. Und in der letzten Strophe heißt es ja irgendwie, ne, durch Alter und Tod oder so, also so dieser Ausblick eben auf das Sterben auch. Und sie sagt, ne, das ist halt so ein Lied, mit dem ich dann halt auch sterben möchte. Und das habe ich halt vor, auch mein Leben lang sozusagen bei mir zu haben. Und das trägt mich da einfach durch. Dann Musik hilft in Verfolgung. Da muss ich natürlich auf Geschichten zurückgreifen, auf Menschen, die ich nicht kenne, quasi, weil wir das ja hier so nicht erleben. Ich las in einem Buch von Andrew Brunson, Geisel für Gott, über seine Lebensgeschichte. Er ist Missionar in der Türkei und saß dann in der Türkei, ich glaube, 2-3 Jahre im Gefängnis. Ist natürlich unschuldig. Das war natürlich eine ganz politisch abgekaperte Situation da. Ihm wurden da irgendwelche Dinge vorgeworfen, CIA-Agent und bla bla. Und er war total verzweifelt und er berichtet, wie er da durch schlimmste Krisen gegangen ist und als größten Versager sich gesehen hat und immer sagte ja alle Helden so, ne, in der Verfolgung haben so standgehalten und er ist halt der größte Loser und will sich am liebsten umbringen und so weiter. Und in seiner dunkelsten Phase schreibt er, dass er seinen wichtigsten Sieg erlebt. Also er will beten, er will seinen Mund öffnen, schreibt er, um dann Gott so richtig anzuklagen, aber heraus aus seinem Mund kommt ein Lied. Und zwar, dass er in dem Moment selber geschrieben hat. Und er schreibt diese Worte in seinem Buch. Du bist würdig, würdig all dessen, was ich dir geben kann. Und diese Zeilen singt er immer wieder im Gefängnis. Und er weiß gar nicht, woher die kommen. Und dann kommen immer weitere Zeilen dazu. Er schreibt weiter, aber mein Herz wird ohnmächtig. Er trinkt in Trauer und ist überwältigt. Mache mich wie du, Kreuzesträger, ausdauernd, treu bis zum Ende. Und er singt dieses Lied, diese Zeilen immer weiter, er schreibt es dann irgendwann auf, fügt dann Akkorde hinzu, hat da irgendwie, glaube ich, eine Gitarre gehabt. Und das wurde dann sein Herzenslied und sein Liebeslied für Gott. Dann aus einem anderen Buch von Nick Ripken. Jetzt ist mir der Titel entfallen. Das ist ein Buch, was ihr unbedingt gelesen haben müsst in eurem Leben, bevor ihr hier abtretet. Gottes unfassbare Wege, genau. Also ich garantiere euch, ihr seid nachher nicht mehr die gleichen. Er berichtet von ganz vielen Geschichten eben aus der Verfolgung in Kooperation mit Open Doors. Und er berichtet von einer Aisha, 24 Jahre, 4 Kinder und Witwe. Und sie war gläubig in einem muslimischen Land. Und dann wurde sie irgendwann verraten, wurde verhaftet. Und sie landet dann in so einem Keller der Polizeistation. Und man hat ihr da gedroht mit den schlimmsten Strafen. Und es war alles dunkel in diesem Loch. Da waren Ratten und sie wollte aufgeben und sie öffnet ihren Mund, um zu schreien. Und heraus kommt wieder ein Lied, und zwar ein Loblied, ein Danklied. Und diese Aisha fängt an, im Gefängnisloch da zu singen. Erst ganz, ganz leise und dann nach und nach immer lauter. Und sie merkt, nach und nach in den Büros über ihr wird es immer stiller, bis es überall still ist. Und sie singt weiter und weiter und irgendwann kommt der Polizeichef in das Loch herunter und er lässt sie frei. Unter einer Bedingung. Er sagt, ich sehe, du hast keine Angst. Du hast vor nichts Angst. Alles, was wir dir angedroht haben, perlt sozusagen an dir ab. Und meine ganze Familie und ich, wir haben vor allem Angst, vor allem Möglichen. Wir alle sind in Angst und Panik. Und ich lasse dich jetzt frei und in 3 Tagen hole ich dich ab. Du kommst zu mir und zu meiner Familie und du erklärst uns, warum du keine Angst hast. Und du singst uns dieses Lied vor. Das ist eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Eine weitere Geschichte, diesmal aus dem Kontext der Sowjetunion, berichtet Nick Ripken von einem Pastor Dimitri, der 17 Jahre im Gefängnis saß, weil er eben in seinem Haus eine Gemeinde hatte und er hat dort überlebt. Er wurde innerlich nicht gebrochen und das sagt er, weil er den Rat seines Vaters beherzigt hat. Nämlich jeden Morgen aufstehen, Blick Richtung Osten wenden, die Hände erheben und ein Jesuslied singen. Und er schreibt, dass er in einem Knast war mit 1500 Kriminellen, Schwerstkriminellen, die, das könnt ihr euch vorstellen, ihn auslachen, ihn beschimpfen. Er wird mit Essensresten beworfen, er wird mit Exkrementen beworfen. Die hauen gegen ihre Stäbe und machen sich lustig und das ganze Lager da eskaliert. Und natürlich die Wärter verprügeln ihn auch ständig, misshandeln ihn, foltern ihn. Und eines Tages wird er rausgeschleppt in den Innenhof. Die Wärter sagen so, ne, jetzt ist vorbei, du wirst jetzt getötet. Aber bevor sie dann diesen Hof erreichen können, wo sie ihn dann hinrichten wollen, passiert dann das Unglaubliche. Und ihr müsst es lesen, ich sag's euch, Gottes unfassbare Wege. 1500 Kriminelle stehen in ihren Zellen kerzengerade, der Blick Richtung Osten gewandt und sie singen dieses Jesuslied von Dimitri. Und die Wärter lassen Dimitri los. Einer der Wärter hat Panik in den Augen und er fragt mit zitternder Stimme, wer bist du? Und na, die stellen sich halt die Frage, warum stehen hier 1500 Schwerstkriminelle und singen hier ein Lied? Bist du der Mafia-Boss oder was ist hier los? So, ne? Und er antwortet mit größtmöglichem Stolz, ich bin Kind des lebendigen Gottes, der Jesus heißt. Er kommt in seine Zelle zurück, er wird nicht hingerichtet. Im Gegenteil, kurze Zeit später wird er wieder freigelassen. Und als dann Nick Ripken bei ihm ist, ja, möchte er, dass er ihm dieses Lied vorsingt. Und er sagt dann, also Nick Ripken sagt, erst dann hat er langsam angefangen zu begreifen, was das ist, dass man Jesus mit einem, oder Gott mit Jesusliedern lobt und verherrlicht. Also von diesem Pastor, der im Gefängnis gesungen hat. Musik hilft beim Tod. Vermutlich kennt ihr Horatio Spafford. Er war ein Anwalt in Amerika, hat bei einem Großbrand fast sein ganzes Vermögen verloren. 1873 schickt er dann seine Frau und seine 4 Mädchen per Schiff nach Europa. Er wollte mit einem späteren Schiff nachkommen und dieses erste Schiff geht halt unter, versinkt im Atlantik und die Frau überlebt, alle 4 Mädchen sterben, ertrinken. Und er erhält ein Telegramm, saved alone, what shall I do? Also seine Frau, alleine gerettet, was soll ich tun? Und dann kommt er halt mit dem weiteren Schiff nach und während der Schifffahrt nach Europa, ungefähr an der Unglücksstelle, schreibt er eben ein Lied, das wir vermutlich alle kennen. Wenn Friede mit Gott, oder im Englischen, it is well with my soul, also ja, es ist gut, es ist wohl mit meiner Seele. Und dieses Lied ist ja ein Lied, was einmal Vertrauen ausdrückt im schlimmsten Leid. Und es hat sicherlich nicht nur ihm geholfen, dieses Leid zu verarbeiten, sondern, bin ich überzeugt, Millionen Christen weltweit Trost gespendet. Auch persönlich habe ich das erleben dürfen. Vor ungefähr 10 Jahren ist meine Tante verstorben mit Mitte 50 an Krebs. Und im Zuge dessen hat mir ein Album geholfen von Thea Eichholz Müller, hieß sie ja damals. Ihr Mann Bernd Müller ist ja verstorben, schon vor längerer Zeit. Sind auch 2 bekannte Musiker gewesen. Und dieses Album, Breite deine Flügel aus, ist quasi im Kontext ihrer Verarbeitung mit dem Tod ihres Mannes entstanden. Und alle Lieder drehen sich halt um Tod, um Schmerz, um Abschied, um den Himmel und so weiter. Und dieses Lied hat mir persönlich sehr geholfen, irgendwie diesen Verlust zu verarbeiten. Und ihre Familie, also meine Cousins und Cousinen, haben ganz viele Lieder von diesem Album auf der Beerdigung gesungen. und konnten dadurch auch ihren Schmerz verarbeiten. Und wenn ich jetzt heute ungefähr 10 Jahre später diese Lieder höre, kriege ich immer noch Gänsehaut. Also Musik hat eine unglaubliche Kraft und hilft uns in all diesen Dingen im Leben, ja, die einfach Krisen sind. Ne? Sünde, Alter, Krankheit, Depression, Verfolgung und Tod. Und Musik hat eine unglaubliche Kraft. Ja, bevor wir noch einen Abschlusspsalm lesen, wollte ich gerne auch mal mit euch ins Gespräch kommen. Ist natürlich jetzt sehr persönlich, das weiß ich. Aber vielleicht mag sich ja der ein oder andere öffnen. Und vielleicht hat ja irgendjemand von euch ein Lied, das irgendwie geholfen hat. Würde mich mal sehr interessieren. Was auch immer, ja.
Muss ich gerade dran denken. Ich habe heute das in dieses Erlebnis. Also mein Vater ist vor 4 Jahren gestorben, noch an Krebs. Und der war Pastor in unserer Gemeinde und war für mich immer so ein Fels in der Brandung. Und er hatte eine Phase gehabt in der Krankheit kurz vor seinem Tod, wo er auch wirklich mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und er hat da immer dieses Lied von Danny Platt gehört, Mein Zuhause. Und das haben wir dann auch gesungen und mit ihm dann auch immer wieder und an seiner Beerdigung auch dieses Lied gesungen. Und ich fand es so krass, also das ging vorhin da los und ich wollte einstimmen, singen und ich bin schier zusammengebrochen. Also die Emotionen sind aber wieder hochgekommen, aber gleichzeitig mit dieser Botschaft des Liedes war es wieder so ermutigend. Also diese Emotionen, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist dann so eine tiefe Spur, die Musik da auch zieht. Also durfte ich heute erleben und fand es auch schön, ich habe es Danny Platt vorhin erzählt und also er war auch sehr bewegt und erlebt es, glaube ich, viel, dass so Komponisten, die solche Lieder geschrieben haben, die das weitertragen, das ist echt ein schöner Dienst.
Ich glaube, er hat ja auch sehr viel Depression gehabt. Ne?
Hat er auch gesagt, das war eine dunkle Stunde, wo er das geschrieben hat.
Genau. Dass er sich da nicht zurückgezogen hat, sondern die sie da informiert hat und sie so viele Menschen geholfen haben. Ne?
Ja. Ja, danke fürs Teilen. Noch weitere Erfahrungen in irgendeinem Lied?
Mein Vater besuchte seinen Freund im Krankenhaus, auch im Sterbebett. Und gleichzeitig kam ein Musiktherapeut mit Klangschalen. Und sie wollte natürlich helfen, so, es tut ihm gut. Und dann sagte Papas Freund, mit dem die, das war eine typische Männerfreundschaft, die haben nie zusammen gesungen. Also, ja, die waren so. Und er sagte, ich brauche keine Klangschalen, ich brauche. Und dann kam ihm ein russisches Lied aus seiner Jugendzeit. Und mein Vater war so perplex, dass ihm das Lied so gekommen ist, weil wir singen ja nicht mehr russisch. Und dann haben die zu zweit singen können. Das war auch für meinen Vater ein großer Trost. Zu sehen, dass sein Freund, weil der ist nie in der Gemeinde gewesen, der Freund.
Ach so.
Nee. So eine ähnliche Geschichte, also auch eine Bekannte von mir hat erzählt, ihr Schwiegervater ist gestorben und er lag da auf seinem Sterbebett. Und die ganze Familie war da, Enkel, Kinder, und er hat es geliebt, dass alle da waren und die haben die ganze Zeit gesungen und gebetet und sie sagt, es war einfach für diese ganzen Menschen so ein Zeugnis, dass er so im Glauben heimgegangen ist für diesen ganzen Lieder. Ne? Ich denke, das sollten wir auch wieder vielleicht mehr praktizieren und öffnen und diese Lieder, dass sie wirklich auch uns zum Tod begleiten können und dass wir damit offen umgehen. Also es ist ein mega Zeugnis für die ganze Generation gewesen. Ne?
Also, danke.
Ja, ich habe auch ein Erlebnis gehabt, also mit meiner Frau. Im Kreißsaal, es ist ein bisschen mehr. Auf jeden Fall waren wir schon etwas länger da gewesen und irgendwie schien es nicht vorwärts und rückwärts zu gehen. Und irgendwann wird man halt auch mutlos. Ist jetzt nicht so ein Zustand, den man sich so dauerhaft wünscht. Und wir haben jetzt gedacht, boah, entweder wir packen jetzt und sagen, fahren nach Hause, was natürlich möglich ist. Aber irgendwie, wir waren so mental am Ende, man hängt da einen Tag und irgendwie passiert nichts. Dann hat meine Frau gesagt, mach irgendwie Musik an, irgendwas. Und dann, ich weiß nicht mehr, ich habe gerade eben schon geschaut, das war auf jeden Fall ein Lied von den Längers, haben wir gehört und wir standen beide und haben einfach geheult und das hat uns irgendwie Kraft gegeben, genau für die Geburt und alles, was danach kam. Und das ist uns auf jeden Fall jetzt so im Endeffekt im Kopf hängen geblieben, wie das eigentlich dann uns verändert hat.
Danke.
Ich aber auch mit einer Situation. Mhm. Wir waren in Rumänien mit einem Einsatz und wir waren vier Mädels, sind wir so zum Bach gegangen in den Bergen und auf einmal kamen so vier oder fünf Hirtenhunde runtergelaufen. Das sah eigentlich ganz schön aus, aber es war doch schon bedrohlich, weil die auch gegen Bären und sowas kämpfen können. Das war uns bewusst. Und da hatten wir Panik, weil wir auch ja, alle ein bisschen Angst vor uns generell schon hatten. Und ja, wir wussten, okay, wir haben erstmal gebetet und dann gehen wir los. Und gehen aber auch zügig los, dürfen aber auch nicht rennen, weil die Hunde haben einen Jagdinstinkt. Und dann kam uns auch das, ja, die Dosis Kindheit wollen wir sehen. Ne? Und dann haben wir uns umgedichtet. Jesus Christus ist der Sieger über alle toten Hunde. Und haben das so gesungen und laut gesungen. Auch gar nicht mehr nach hinten geguckt, sondern einfach uns konzentriert, dass wir halt durch den Rhythmus langsamer gehen, bewusster gehen, nicht losrennen. Und ja, das war eine sehr schöne Erfahrung im Nachhinein. Ja, das war richtig.
Noch ein, zwei Lieder.
I Can Only Imagine.
Was verbindest du damit?
Das war das Lieblingslied meines besten Freundes, der vom Auto noch gestorben ist. Das haben wir auf der Beerdigung gesungen. Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, Lieder allgemein über den Himmel können immer trösten, wenn es kein Leid mehr gibt.
Ja, das ist vor ein paar Wochen mit meiner Tochter einen älteren Bruder aus unserer Gemeinde besucht, der jahrelang im Chor gesungen hat. Der ist mittlerweile schwer krank, besucht nur noch zum Abendmahl, wenn es möglich ist, die Gottesdienste, hatte sich jetzt was gebrochen und war im Krankenhaus. Man konnte sich kaum mit ihm unterhalten, weil einfach das Reden ihm schon so schwer fällt. Also er findet nicht die Worte, braucht ganz, ganz lange. Und dann haben wir einfach mal mit meiner Tochter einfach angefangen, mit ihm zu singen. Und das, was vorher nicht ging, Worte zu finden, das ging jetzt von der Hand. Der konnte ganze Lieder auswendig einfach mitsingen. Vielleicht nicht ganz so schnell, wir waren ganz langsam dann unterwegs, aber plötzlich ging das. Also das, was diese Worte, die ihn jahrelang getragen haben, die konnte er singen. Das war für mich krass. Eine richtig schöne Erfahrung.
Ja, vielen Dank auch für eure Beiträge. Ich möchte einfach nur noch mal schließen mit dem Appell. Ihr seid ja Musiker, das heißt irgendwo ja, im Bereich auch der Liedauswahl und so weiter aktiv. Und die Bitte, nicht nur Lieder auszuwählen, die von den Höhen des Lebens berichten, sondern dass wir auch unseren Gemeinden Raum geben, Lieder zu singen, die eben das Leid betreffen. Weil vielen Leuten geht es schlecht. Und die können sich dann gar nicht identifizieren mit dem, ja, alles ist gerade so gut und wunderbar und Leben ist so easy. Und die brauchen Lieder, die sie tragen in diesen Zeiten. Und manchmal brauchen sie auch Leute, die für sie singen, weil sie selber gar nicht mehr singen können. Das heißt, meine Bitte an euch, baut Lieder ein, singt Lieder in den Gemeinden, die auch die Tiefen des Lebens besprechen und eure Gläubigen in der Gemeinde werden es euch sicherlich danken. Gut, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.